Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ganz toll, euch zu sehen und auch zu hören. Ich hatte so während des Lobpreises gedacht, Mensch, das klingt wie Engel, wie ihr singt. Schon mal ein wundervoller Einstieg. Ist ja immer cool, mit einer kleinen Geschichte zu beginnen. Und das möchte ich auch heute machen. Und zwar habe ich so vor einigen Monaten, vielleicht auch schon 2 Jahre, weiß ich nicht, mir ein Blutdruckmessgerät gekauft. Gar nicht, weil ich erhöhten Blutdruck hatte, sondern weil ich dieses Gerät cool fand. Und zwar, das hat sich mit meinem Handy verbunden über Bluetooth und speichert die Daten ab. Ich habe es dann eigentlich, weil mein Blutdruck war immer ganz okay, nie benutzt. Aber zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich es benutzt und da war mein Blutdruck hoch. Ich weiß nicht wie hoch, 177 oder so, also schon ziemlich hoch. Und dann bin ich ich mache immer so einen kleinen Gebetsspaziergang, habe ich schon öfter mal erzählt. Und da bin ich so unterwegs gewesen und da habe ich zu Gott so gesagt, Gott, kümmere dich doch bitte um meinen Blutdruck. Und dann hörte ich in mir so eine kleine Stimme, die sagte, dafür hast du die Verantwortung. Und da musste ich eigentlich so ein bisschen lachen, weil ich Gott eigentlich in alle möglichen Dinge meines Lebens mit einbeziehe. Ich musste jetzt letztens so ein Küchengerät installieren und das war total schwierig, weil es im Keller noch verbunden werden musste. Und bei jedem Arbeitsschritt habe ich immer gebetet und habe gesagt, Herr, hilf mir. Hat dann auch super geklappt. Aber deswegen fand ich diesen Satz, dafür hast du die Verantwortung, so cool, dass ich dachte, darüber möchte ich mit euch reden. Und wir sehen ja in der Bibel ganz viele Stellen, wo Gott uns Verantwortung, oder nicht uns, aber den Menschen Verantwortung gibt. Zum Beispiel im 2. Mose, da sagt Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das so Pflichtübernahme, Verantwortung. Oder Jesus in seinem Gleichnis mit den 5 Talenten, da sagt er, wir sollen verantwortlich mit unseren gegebenen Schätzen, mit unseren Frünen, mit unseren Talenten umgehen. Oder um mal so vom Anfang der Bibel bis zum Ende zu geben, ist nicht ganz das Ende, aber fast. Korinther, da steht, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter des Geheimnisses Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und ich habe mir so überlegt, wie kann ich das so ganz praktisch mal ausdrücken? An welchem Beispiel? Und da dachte ich mir, ich rede über dieses größte Gebot, wo Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot von diesem einen Pharisäer? Ihr kennt alle die Stelle und ihr kennt auch die Antwort, aber trotzdem lese ich sie nochmal vor, weil ich finde, Liebe ist ja die Antwort gleich, ich finde, dass nämlich Verantwortung und Liebe ganz oft zusammengeht. Weil wenn wir als Eltern Kinder bekommen, dann haben wir unsere Kinder total lieb, aber wir haben auch eine richtige Verantwortung für sie. Und deswegen war das so für mich so ein cooler Schluss. Ich lese euch mal vor, was Jesus antwortet. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Setzt sich zusammen aus 5. Mose und 3. Mose. Und Ihr kennt es ja alles. Ihr kennt ja alle diese Stelle. Und die Frage ist, die ich mir so gestellt habe und uns so stelle, was bedeutet es, Gott zu lieben? Was bedeutet es, Gott zu lieben? Wie könnte man vielleicht mal so ganz praktisch sagen, ich glaube, Birol hat letzte Woche darüber auch gesprochen, dass wir seine Gegenwart suchen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und für mich ist so ein Bild, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Stelle erinnert, als Rebekka von dem Knecht Abrahams, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Carola kennt den, zurückkam zu Abraham und da lief Isaak, um zum Grab seiner Mutter zu gehen und er hatte Gemeinschaft mit Gott. Er hat so mit ihm geredet. Und ich glaube, dass so ein bisschen Gott lieben, dass wir Spaziergänge mit ihm machen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihn in unser tägliches Leben, in alle Fragen, nicht nur in Notfragen, sondern in alle Fragen mit einbeziehen. Natürlich, dass wir seine Gebote halten, sagt der Jesus im Johannes 14, 15, liebt ihr mich? Und Jesus ist Gott. So haltet ihr meine Gebote. Dass wir ihn kennenlernen, wäre so ein Punkt noch, durch sein Wort. Dass wir ihm dienen und ihn aber auch genießen und bewundern. Und zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, Gott zu lieben bedeutet, total zufrieden in ihm zu sein. Und ihn zu lieben nicht für die Gabe, die er dir vielleicht gibt, sondern nur für die wundervolle und herrliche und kostbare und schöne Person, die Gott ist. Das ist so, vielleicht Gott lieben. Ich meine, denk darüber einfach selber nach, wie wir Gott lieben, ist ja unser erstes Gebot. Aber so ein paar Punkte. Den Nächsten zu lieben. Wir alle mögen es ja, so in unserer Blase unterwegs zu sein. In unserer Gemeinschaft, wo wir so im Groben dasselbe denken, dieselbe Kultur so mehr oder weniger haben, so einfach zusammen unterwegs zu sein und gar nicht so andere Leute, ist manchmal schwierig, sage ich mal, so für die normale oder für die normalen Menschen. Und so ging es dem Volk Israel auch. Und zwar 700 Jahre vor der Geburt Christi waren die so in ihrer Kultur zusammen. Die haben zwar Gott nicht mehr so richtig gedient, hatten auch mehrere Warnungen bekommen von Propheten, aber die lebten so in ihrer Gemeinschaft zusammen und plötzlich kam, also nach Ansage, Nebukadnezar hat Jerusalem, Israel belagert, hat es besiegt und hat das Volk Israel nach Babylon entführt. Und da waren die Juden nicht mehr in ihrer Blase und die waren in einer fremden Stadt und die waren total traurig und betrübt und haben den Psalm 137 geschrieben, wo so drinnen steht, dass sie an den Wassern von Babylon sitzen und die Harfe in die Weide hängen und keine Lust haben, ein Lied zu spielen. Und dann kommt Jeremia und sagt zu ihnen einen total herausfordernden Satz. Und zwar sagt er, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte.
Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, nehmt für euch Söhne und Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, natürlich nur innerhalb des Volkes Israel, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Und dann kommt der Höhepunkt, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Und wisst ihr, manchmal, also die Juden, die waren ja sozusagen in einer ersten Verstreuung oder Diaspora, und manchmal kommen wir uns auch so als Christen, wenn wir in Berlin, Babylon Berlin, gab's so ja eine Serie, so wie in einer Diaspora vor. Wie in der Verstreuung, wenn ich so manchmal, bin eigentlich ganz selten in einer totalen Innenstadt, da komme ich mir ja nicht so zu Hause vor. Das ist wie nicht meine Heimat, aber trotzdem sagt Gott zu uns, wir sollen Verantwortung für den Nächsten übernehmen, wir sollen uns einbringen, wir sollen Einfluss haben. Er sagt zu den Juden, sie sollen Häuser bauen, Gärten pflanzen, und deren Früchte essen, sich verheiraten. Wir sollen das Beste für die Stadt Berlin suchen. Für unseren Nächsten. Ist ja zumeist der Berliner oder für mich jetzt der Hennigsdorfer. Und wie kann das jetzt so ganz praktisch aussehen? Und ich war in der Vorbereitung so glücklich über Paul, der normalerweise da vorne sitzt, dass der zum Beispiel so eine Sprachschule gegründet hat. Auch wenn die jetzt noch nicht so mega missionarisch ist, aber er hat damit einen Einfluss auf viele Menschen, die herkommen, die die Gemeinde sehen und die vielleicht so ein bisschen in ihrem Leben verändert werden. Ich finde diesen Kaffeenachmittag von Christa klasse, habe ich mir überlegt. Da kommen, habe ich selbst gesehen, ältere Leute, die hören Gottes Wort, aber die erleben auch ganz normale Menschen. Und wir können dadurch, oder ihr seid dadurch, so Mitglieder der Gesellschaft. Und ich möchte uns ermutigen, so kreativ zu sein, so darüber nachzudenken, wie können wir ganz praktisch der Stadt Bestes suchen. Vielleicht macht sich jemand selbstständig und gründet ein Geschäft irgendwie, dass es Berlin besser geht. Und wir sollen... Den Satz habe ich von einer Freundin, von Doris Freundin aus Hennigsdorf. Dies tun, was Gott dir vor die Füße legt. Die heißt Elli. Und die tut wirklich so viel. Die gibt Nachhilfe. Die macht, die ist im Heim und besucht Menschen im Krankenhaus. Und die ist so eine richtige Missionarin. Und da, obwohl die in einer landeskirchlichen Gemeinschaft ist, also soll jetzt nicht despektierlich sein, aber, wisst ihr, wie ich das meine? Die ist so eine richtige Missionarin und Leute werden mit Gott begegnet und der Stadt geht's besser. Natürlich heißt es, unseren Nächsten zu lieben, auf Gott hinzuweisen. Aber Verantwortung übernehmen heißt, dass es unserem Nächsten besser geht. Und Verantwortung zu übernehmen heißt nicht nur Aufgaben zu übernehmen, sondern Verantwortung ist so eine Einstellung. So ein, Joni würde sagen, Mindset. Weißt du, wenn du durch die Gemeinde gehst, dass du sagst, das ist meine Gemeinde. Wenn die unordentlich ist, dann kümmere ich mich darum. Wenn du durch deinen Treppenflur in deinem Wohnhaus gehst, dann sagst du, das ist mein Treppenflur, ich kümmere mich darum. Oder wenn du in deiner Familie bist, sagst du, das ist meine Familie, ich übernehme Verantwortung. Und ihr seht diese Liebe darin auch für den Nächsten. Und ganz wichtig natürlich, dieser Höhepunkt von der Jeremia-Aussage war ja, dass wir zum Herrn beten sollen. Weil ohne Gebet ist alles sinnlos. Ohne Gebet ist es nichtig. Und ohne Gebet wird es auch irgendwie nur so ein karitativer Wohlfühl. Es ist wichtig, ja, Teil sein. Aber mit dem Gebet können wir in diese andere Dimension noch hervordringen. Und wir beten ja ganz regelmäßig am Dienstag. Aber vielleicht können wir oder kannst du, wenn du betest, so inbrünstig auch für diese Stadt Berlin beten und das Beste für sie suchen. Ich möchte zusammenfassen, diese Liebe deinen Nächsten in einer Schriftstelle von Römer 13, Vers 9, da steht, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, und welche anderen Gebote es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und der dritte Punkt, wie dich selbst. Manchmal, da denken wir ja, da steht, liebe dich selbst, aber die Bibel sagt uns nicht, dass wir uns lieben sollen. Die sagt, wir sollen uns lieben wie den Nächsten. Und eigentlich warnt sie uns so ein bisschen vor dem Ego und sagt, wir sollen eher auf den Nächsten schauen. Zum Beispiel im Philippa steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Es wird sozusagen als normal vorausgesetzt, dass man sich selbst liebt. Machen wir auch im normalen Leben. Das heißt natürlich nicht, weil Conny sehe, dass wir nicht wertvoll sind. Ihr seid wertvoll, wir sind wertvoll, aber ja, ihr wisst, wie ich es meine. Und ich finde, um mal dabei zu bleiben, wie liebt man sich denn nun am besten selbst? Oder wie übernimmt man für sich selbst am besten Verantwortung? Und das Erste, was mir so eingefallen ist, ist, Gott zu lieben. Wenn du Gott liebst, dann geht's dir richtig gut. Wenn wir Gott lieben, dann sind wir in dem perfekten Gemütszustand. Ich hatte letztens einen Vortrag gehört von einem Mönch, der, glaube ich, 98 Jahre alt war. Und der sagt, du kannst ja Gott nur in dem Moment lieben. Du kannst ja Gott nicht in der Vergangenheit lieben, du kannst ihn nicht in der Zukunft lieben, sondern nur jetzt. Und wenn wir diesen perfekten Moment haben, dann sind wir zufrieden und glücklich, wenn wir Gott lieben oder wenn wir lieben. Versteht ihr, was ich meine? Diesen Moment genießen. Und ganz viele Studien besagen mittlerweile, dass unter Christen, unter Menschen, die an Gott glauben, dass die viel glücklicher sind. Da gibt es weniger Selbstmorde, weniger Ängste, weniger Neurosen. Und ich habe einen anderen Vortrag von Bonelli gehört, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein Psychiater. Und der sagt, vor 30 Jahren, da versuchten die Psychiater noch den Menschen die Religiosität auszureden. Aber mittlerweile ist es Stand der Wissenschaft, dass es gut für uns ist. Und natürlich, Christ zu sein, ist das einzig wahre Gute. Sage ich mal ganz dogmatisch von hier vorne. Ich finde, das ist eine gute Art, Verantwortung für sich zu übernehmen. Eine andere tolle Art, Verantwortung für sich zu übernehmen, ist unsere Jahreslosung. Und zwar, prüfet alles, das Gute behaltet. Wir sind von Gott autorisiert, jede Lehre, jede Predigt, auch die logischerweise heute vorn, die ich hier vorne halte, aber auch jeden eigenen Gedanken, jedes Gefühl zu prüfen und das Gute zu behalten. Und die Frage, die wir uns aber so stellen dürfen, woran prüfen wir denn eigentlich unsere Gedanken, die Predigt, die Lehre, was auch immer? Prüfen wir das an unserer Erfahrung, an unserem Wissensstand, an unserer Bildung? Das prüfen wir am Wort Gottes. Also von daher ist diese Kanzelbild cool, weil für uns Protestanten ist die Bibel der Maßstab. Ist die Bibel der Liebesbrief Gottes, eingehaucht vom Geist Gottes, wie es im 2. Timotheus 3, Vers 16, kann man sich leicht merken, zumindest die 3, Vers 16, da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und gehaucht, nützlich zur Belehrung und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Heißt also, wir dürfen prüfen und das Gute behalten und sollen das auch tun. Ein weiterer Punkt, wie wir Verantwortung für uns selbst übernehmen können und uns dadurch auch selbst lieben, ist, dass wir die Sünde beherrschen. Gott sagt zu Kain im 4. Mose, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Wir haben von Gott einen Willen bekommen, den wir einsetzen können. Und wir sollen dem Bösen widerstehen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist eine Form der Selbstverantwortung, der Selbstliebe. Ein weiterer Punkt, der vielleicht so der Selbstliebe, um mal in diesem Wort zu bleiben, dienlich ist, ist, dass wir Unversöhnlichkeit, Unvergebung und Hass vermeiden in unserem Leben. Ihr kennt ja alle diesen Spruch, Hass ist das Gift, was du selbst trinkst und hoffst, dass der andere stirbt, aber der stirbt ja nicht, du stirbst, dir geht's schlecht, du kriegst Stress, kannst nicht schlafen, dein Immunsystem fährt runter und alle diese Dinge, Vergebung und Liebe hilft uns, dies zu reduzieren. Im Hebräer steht, jagt dem Frieden mit jedermann und der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel, was Hass sein könnte, aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Natürlich klingt es total einfach, wenn ich es hier vorne sage. Und wenn man manchmal in der Situation selbst steckt, dann ist es fast unmöglich. Aber das Schöne ist ja, dass wir zu Gott immer gehen können und sagen können, Gott, ich schaff's nicht. Ich schaff nicht, meinem Feind, meinem bösen Arbeitskollegen, meinem schlechten Nachbarn zu vergeben. Und Gott will dich dabei unterstützen. Er kann dir das Wollen und das Vollbringen schenken. Für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, heißt, Hoffnung zu haben. Dass du dein Leben gestaltest und nicht das Opfer von Umständen, von anderen Leuten oder von der Vergangenheit bist. Du sollst an die Zukunft, klingt jetzt ein bisschen komisch, glauben, aber du sollst daran glauben, dass Gott einen Weg für die Zukunft für dich bereitet. Und wenn ich über Verantwortung und Liebe nachdenke, dann ist eigentlich der Höhepunkt dessen vor langer Zeit einmal geschehen. Und zwar vor 2000 Jahren. Und da war ein Mann in einem Garten mit seinen Freunden. Und er wusste, was ihm geschieht. Und er sagte zu seinen Freunden, ich habe totale Angst. Bleib bei mir. Und er warf sich nieder und sagte, Gott, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Und Jesus hat Ja gesagt. Hat Ja gesagt, sein Leben zu geben. Hat Ja gesagt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Dass unsere Sünden vergeben sind. Und dass wir in eine Beziehung mit Gott wiederkommen dürfen. Und er steht dir heute zur Seite. Und ich finde, das Größte, was wir daraus lernen können, ist, dass wir Verantwortung auch für unser Leben übernehmen, weil Jesus für uns Verantwortung übernommen hat und sein Leben gegeben hat. Amen.